Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast Staatslexikon Online. In der dritten Serie beschäftigen wir uns mit Fragen der Gerechtigkeit in verschiedenen Feldern des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Heute haben wir die Möglichkeit, mit Anne-Kathrin Meissner von der Universität Passau über die Ideen von Iris Marion Young zur globalen Gerechtigkeit zu reden.
Anne-Kathrin Meissner studierte Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der Universität Passau. In ihrer Promotion im Fach Philosophie setzte sie sich, ausgehend von dem Ansatz von Amartya Sen, mit der Frage der Verantwortung von globalen Unternehmen für Armutsminderung über Bildung auseinander und ergänzte diese normativen Studien mit einer qualitativ-empirischen Studie dazu, wie multinationale Unternehmen in Brasilien einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten können. Seit 2017 ist Anne-Kathrin Meissner am Institut für angewandte Ethik in Wirtschaft, Aus- und Weiterbildung der Universität Passau als wissenschaftliche Mitarbeiterin und seit 2018 auch als Geschäftsführerin tätig und beschäftigt sich in Forschung und Lehre unter anderem mit Themen der Wirtschafts- und Unternehmensethik sowie ethischen Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens.
Frau Meissner, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da sind und herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Mit mir hier zusammen vom Mikrofon ist wiederum Tim Emmel, auch Mitarbeiter an der Universität Passau und unser Experte für Gerechtigkeitsfragen. Herr Emmel, schön, dass Sie wiederum da sind.
Ja, hallo Frau Haring, hallo Frau Meissner. Auch ich freue mich, heute da zu sein.
Frau Meissner, was ist das Besondere am Ansatz der Ideen von Iris Marion Young?
Ja, also das Besondere an Youngs Ansatz aus meiner Sicht ist, dass sie über ihr Verständnis von struktureller Ungerechtigkeit und das darauf basierende Verantwortungsmodell von sozialer Verbundenheit neue Wege aufzeigt, wie man im globalen Zusammenhang Verantwortung zuschreiben kann. Und damit eröffnet sie eben Möglichkeiten, bestehende Verantwortungslücken zu schließen und eben Dilemmata der Überforderung mit Verantwortung oder der Weiterverschiebung von Verantwortung zu begegnen.
Das klingt sehr spannend, aber auch sehr abstrakt. Könnten Sie uns das vielleicht an einem Beispiel etwas näher bringen?
Ja, sehr gerne. Also ein Beispiel, das Young eben selbst zur Analyse und Veranschaulichung heranzieht, ist das der Ausbeutungsbetriebe in der Textilbranche. Und ich denke, da haben wir alle sofort eben verschiedene Bilder im Kopf. Die Textilbranche ist eine, die sich durch sehr komplexe Produktions- und Verteilungsketten auszeichnet, an denen teilweise über Tausende von Vertragspartnern einer Vielzahl von Ländern beteiligt sind. Und jedes Glied dieser Kette in diesem System ist davon überzeugt, mit geringer Gewinnmarge und unter starker Konkurrenz zu operieren. Das heißt, alle führen einen starken Druck, wobei sich eben die Arbeitenden, die die Kleidung dann wirklich produzieren, ganz unten in der Kette befinden und ihre Arbeitsbedingungen oft ausbeuterischen Charakter aufweisen, was sich nach Young typischerweise durch eine Vielzahl von Merkmalen auszeichnet. Und ich würde jetzt einige nennen, die sie auch aufführt. Zum Beispiel, dass es sich eben bei dem Großteil der Arbeitenden um Arbeiterinnen handelt, die oft nicht älter als 13 oder 14 Jahre alt sind, die damit konfrontiert werden, dass sie eingeschüchtert werden oder auf herrische und anstößige Weise behandelt werden. Zudem wird oft verlangt, dass 10 bis 16 Stunden Arbeitszeit in der Hochsaison gearbeitet wird und während der Arbeitszeit gibt's nur wenige Toilettenpausen und keine anderweitigen Ausruhmöglichkeiten. Es fehlt an geeigneten sanitären Einrichtungen und Betriebsräte dürfen zum Beispiel nicht gewählt werden. Und bei Krankheit werden die Arbeitenden direkt entlassen. Weiteres Merkmal von diesen ausbeuterischen Arbeitsbedingungen ist, dass die Löhne oft weit unter dem Mindestlohn liegen und manchmal eben auch gar nicht in der abgesprochenen Höhe ausgezahlt werden. Und wenn sich dann jemand noch beschweren möchte oder zur Organisation aufruft, wird die Person dann häufig eingeschüchtert, entlassen, geschlagen oder sogar getötet. Und Die Arbeitenden ertragen eben diese Verhältnisse, wie Yang darauf hinweist, nur deshalb einfach auch ohne Klagen, weil sie so verzweifelt sind und so verzweifelt auf das Einkommen angewiesen sind. Und man sieht, dass das eben ein sehr komplexes System ist, der Ausbeutungsbetriebe, was eben aber auch für andere Branchen gilt. Und eben aufgrund dieser Komplexität des Systems zwischen der Herstellung und dem Verkauf der Kleidung und der Art und Weise, wie dieses System die Chancen vieler benachteiligter Personen auch einschränkt, handelt es sich eben nach Yang um ein Beispiel für strukturelle Ungerechtigkeit.
Ja, an der Stelle würde ich direkt mal einhaken, denn Yang ist ja mit diesem Begriff der strukturellen Ungerechtigkeit eigentlich untrennbar verbunden. Also sie gilt ja auch als die große Denkerin, die dieses Thema besonders beleuchtet und in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht hat. Was genau meint denn Yang mit diesem Begriff der strukturellen Ungerechtigkeit ganz konkret?
Ja, also zunächst einmal würde ich gerne dabei betonen, dass sie ihr Verständnis von struktureller Ungerechtigkeit in einer intensiven Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Theoretikern entwickelt hat. Um nur einige zu nennen, wären das zum Beispiel Peter Plau, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens oder auch Jean-Paul Sartre. Yang definiert nun strukturelle Ungerechtigkeit beispielsweise in ihrem Aufsatz Verantwortung und globale Gerechtigkeit ein Modell sozialer Verbundenheit folgendermaßen. Und zwar sagt sie, strukturelle Ungerechtigkeit existiert, wenn soziale Prozesse eine große Personenzahl systematisch damit bedrohen, beherrscht oder der Mittel beraubt zu werden, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und auszuüben, während diese Prozesse zugleich andere in die Lage versetzen, zu herrschen oder gute Chancen darin zu haben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln oder auszuüben. Gleichzeitig versteht sie strukturelle Ungerechtigkeit als Form eines moralischen Unrechts, was sich eben von unrechten Handlungen eines Individuums oder von bewusst unterdrückerischen politischen Entscheidungen im Staat unterscheidet. Und zwar liegt der Unterschied darin, dass es sich um ein Resultat von Handlungen ganz vieler Individuen, Akteure, Institutionen handelt, die ihre eigenen Interessen und Ziele innerhalb vorhandener institutioneller Regeln und eben akzeptierter Normen verfolgen. Und übertragen auf das Beispiel der Ausbeutungsbetriebe in der Textilbranche bedeutet das, dass wir eben die akzeptierten Normen und Praktiken stärker hinterfragen müssen, wie unter anderem, dass es in der Modewelt üblich ist, diese Saisoneinteilung vorzunehmen oder dass Führungskräfte sich stärker fragen müssen, wie sie ihre Etatplanung vornehmen. Und oft ist es in großen multinationalen Handelsketten eher die Praxis, dass man mehr Geld für Werbekampagnen einplant, als eben für faire Löhne oder sichere Arbeitsverhältnisse für die Menschen, die dann tatsächlich die Kleidung auch herstellen. Und Yang argumentiert davon ausgehend, dass alle Akteure, die durch ihre Handlungen an diesem fortlaufenden Kooperationssystem teilnehmen, damit zur Aufrechterhaltung und zur Reproduktion dieser ungerechten Strukturen beitragen.
Jetzt ist ja in so einem Kontext von strukturellen Ungerechtigkeiten, die eben auch, aber nicht ausschließlich abhängig sind von individuellen Entscheidungen, ein besonders schwieriges Thema, das der Verantwortung. Also welche Verantwortung hat man überhaupt dann in solchen Strukturen und welche Rolle spielt Verantwortung im Kontext von Yangs Denken eigentlich?
Ja, also die Frage nach der Verantwortung für die Entstehung und vor allem auch für die Korrektur struktureller Ungerechtigkeit ist eine der Kernfragen, die Iris Marion Yang in ihrer Forschung auch angetrieben hat. Denn bisherige Verantwortungsmodelle wie das am weitesten verbreitete Haftbarkeitsmodell beruhen auf dem Verantwortungsbegriff der Verursacherverantwortung. Und bei dem Begriff der Verursacherverantwortung wird von einer direkten Wechselwirkung zwischen Verursacher und Geschädigten ausgegangen, die auf einer kausalen Verbundenheit beruht. Wer eben einen Schaden verursacht hat, trägt die Schuld daran und wird dafür haftbar gemacht. Wenn man sich nun die komplexen Strukturen in der Textilbranche anschaut, wird ganz schnell deutlich, dass eben dieses aus der juristischen Denkweise stammende Konzept von Verantwortung für Zusammenhänge, in denen es eben keine eindeutige Wechselwirkung zwischen Schädiger und Geschädigten gibt, schnell an seine Grenzen gerät. Und zwar führt das nämlich dazu, dass Verantwortung immer auf andere weiter verschoben wird, weil ja die anderen auch mitbeteiligt sind. Und durch diesen Entlastungszusammenhang übernimmt letztlich dann niemand Verantwortung. Und das sind eben die Verantwortungslücken, die Young kritisiert. Und ausgehend von ihrer Kritik an dem Haftbarkeitsmodell entwickelt sie ihr Konzept des Verantwortungsmodells der sozialen Verbundenheit. Und dieses möchte sie eben als Ergänzung zum Haftbarkeitsmodell sehen. Also soll dieses nicht ersetzen, sondern konkret ergänzen, um Verantwortungslücken in Bezug auf strukturelle Ungerechtigkeit zu schließen. Und Young geht dabei bezugnehmend auf Honora O'Neill von vorstaatlichen Gerechtigkeitspflichten aus, die auf der Beteiligung an Prozessen beruhen, die zu strukturellen Ungerechtigkeiten beitragen. Sie argumentiert davon ausgehend, dass sich der Geltungsbereich moralischer Verpflichtung auf alle bezieht, die wir in unseren Aktivitäten voraussetzen. Und im globalen Wirtschaftssystem und gerade in der Textilbranche sind das eben sehr viele. Ja, nach dem Modell der Verantwortung aus sozialer Verbundenheit kommt damit allen Personen und kollektiven Akteuren wie eben auch Unternehmen Verantwortung für strukturelle Ungerechtigkeit zu, weil sie durch ihr Handeln zu diesen Prozessen und ihren ungerechten Resultaten beitragen. Und unsere Verantwortung rührt daher, dass wir mit anderen in einem System voneinander abhängiger Kooperations- und Wettbewerbsprozesse stehen, in denen wir unseren Vorteil suchen und unsere Absichten verwirklichen wollen. Und konkret zeichnet sich ihr Modell durch 5 Merkmale aus. Und zwar ist das erstens eine nicht isolierende Betrachtung, zweitens die Beurteilung der Hintergrundbedingungen, drittens die Orientierung auf die Zukunft, viertens die geteilte Verantwortung und fünftens der Fokus auf kollektive Handlungen. Auf die 5 Aspekte würde ich jetzt kurz gern näher eingehen. Mit der nicht isolierenden Betrachtung bezieht sich Young darauf, dass eben im Fall von Ungerechtigkeit erzeugenden Institutionen und Praktiken tausend oder Millionen von Menschen beteiligt sind und daher eben dieses isolierende Verständnis von Verantwortung wie im Haftbarkeitsmodell unangebracht ist. Denn auch wenn einige Personen an bestimmten unrechten Handlungen schuld sind, entlässt das nicht diejenigen aus der Verantwortung, die zu diesem Zuständen beigetragen haben. Das ist eben ein wichtiger Punkt. Auch wenn einige was verursacht haben, sind die anderen, die zu den Zuständen beitragen, eben mitverantwortlich. Der zweite Aspekt ist die Beurteilung der Hintergrundbedingungen. Das hatte ich ja schon angesprochen, dass es sich darauf bezieht, dass wir die akzeptierten Normen und institutionellen Praktiken, die zu struktureller Ungerechtigkeit beitragen, näher anschauen müssen und auch in ihrem Zusammenwirken, wie eben zum Beispiel die Saisoneinteilung in der Modewelt oder das Unternehmen einen größeren Etat für Werbung als für Produktionskosten zum Teil einplanen. Das dritte Merkmal ihres Modells ist die Zukunftsgerichtetheit. Das ist ganz entscheidend, weil es eben darum geht, dass wir die Strukturen so verändern, also in Hinblick auf die Zukunft zu verändern, dass sie eben dann nicht mehr zu diesen strukturell ungerechten Prozessen führen. Das vierte Kriterium ist das der geteilten Verantwortung, dass es eben alle, die an diesen Prozessen teilnehmen, eben eine Mitverantwortung für die Schädigung zugesprochen wird, der in dem Fall Arbeitnehmenden in der Textilbranche. Und das fünfte Kriterium ist der Fokus auf kollektive Handlung und dieser bringt zum Ausdruck, dass ungerechte Strukturen letztlich nur durch das Zusammenwirken von ganz vielen Akteuren, die auch unterschiedliche soziale Positionen einnehmen, verändert werden kann, überwunden werden kann. Und sie versteht dann Verantwortung aus sozialer Verbundenheit eben in diesem Sinne auch vor allem als politische Verantwortung über das Wirken zum Beispiel auf staatliche Institutionen. Und nun könnte man sagen, ja, auch Young spricht jetzt von geteilter Verantwortung. Das ist jetzt vielleicht erstmal auch noch nicht so innovativ, aber das ist sehr interessant oder ein weiterer sehr interessanter Punkt bei ihr ist, dass eben, obwohl alle eine geteilte Verantwortung zukommen, eben nicht alle die gleiche Mitverantwortung tragen. Und zwar, sie stellt dann die Frage, dass sich diese Mitverantwortung, die wir für die Veränderung der Struktur haben, sich nach der sozialen Position der Person in den strukturellen Prozessen richtet. Und um diese besser beurteilen zu können, hat sie 4 Kriterien erarbeitet. Und zwar ist das erstens Macht, zweitens privilegierte Stellung, drittens Interesse und viertens kollektive Fähigkeit. Und ich würde jetzt auch gern auf diese 4 Kriterien, wie man dann eben die geteilte Verantwortung zuschreiben kann und damit einige auch stärker in die Verantwortung nehmen kann, vorstellen. Das erste Kriterium ist das Kriterium der Macht und das bezieht sich bei ihr auf unterschiedliche Grade potenzieller und wirklicher Möglichkeiten, beispielsweise über Ressourcen zu verfügen oder Prozesse und deren Folgen zu beeinflussen. Und aufgrund ihrer Macht würde man in der Textilbranche beispielsweise den großen multinationalen Modekonzernen oder eben renommierten Designern eine höhere Verantwortung für die Umgestaltung der Strukturen zuschreiben. Das zweite Kriterium ist das der privilegierten Stellung. Und dieses bezieht sich darauf, dass Akteure, die durch die Strukturen eine relativ privilegierte Stellung einnehmen, eben auch mehr moralische Verantwortung für organisierte Korrekturanstrengungen zukommt, weil sie in der Lage dazu sind, sich an die veränderten Umstände anzupassen, aber ohne, dass sie dadurch gravierende Einbußen erdulden müssen. Für unser Beispiel wären das auch wieder die schon genannten Akteure, multinationalen Modekonzerne, renommierten Designer, aber eben auch wohlhabende Konsumentinnen und Konsumenten in den Industrieländern, denen es nichts ausmacht, für die es keine große Einbuße wäre, ein Kleidungsstück zu kaufen, was eben nicht unter diesen Bedingungen hergestellt wird. Gleichzeitig kann man da auch diesen Aspekt mit reinbringen, dass wir uns überlegen müssen, privilegierte Stellung bezieht sich auch darauf, dass man in einer Demokratie lebt, in der man ohne Einschränkung seine Meinung frei äußern kann. Das würde auch dazu zählen, dass einem dadurch dann auch mehr Verantwortung zukommt, auf die Strukturen verändernd einzuwirken. Der dritte Beurteilungsparameter ist das Interesse und das nimmt Yang jetzt hinzu, weil eben Akteure oftmals ein unterschiedliches Interesse haben, die Strukturen tatsächlich zu verändern und man kann sich sicherlich vorstellen, dass die, die aktuell von den Strukturen profitieren, die größere Macht haben und das oft auch gerade diejenigen sind, die das Interesse haben an der Reproduktion der Strukturen und nicht an der Umgestaltung der Strukturen und deswegen kommt eben nach Yangs Modell auch denjenigen, die unter struktureller Ungerechtigkeit leiden, wie eben den Arbeiterinnen und Arbeitern in diesen Ausbeutungsbetrieben eine Mitverantwortung zu, weil sie das größte Interesse einfach an diesen Veränderungsprozessen haben, aber eben oftmals ja die geringste Macht. Und daher nimmt Yang dann das vierte Kriterium mit rein, nämlich das der kollektiven Fähigkeit zur Veränderung von Prozessen. Und sie sagt, das ist eben ganz wichtig, denn wenn Macht, privilegierte Stellung und Interesse zusammenkommen, dann kann man was bewirken und dann kann auf die Veränderung der Strukturen auch tatsächlich eingewirkt werden. Auch wenn jetzt zum Beispiel die Arbeiterinnen in der Textilbranche am unteren Ende nicht so viel Macht haben, können sie sich mit anderen zusammentun, um ihre Interessen im Hinblick auf eine Veränderung der Strukturen dann auch einzubringen. Und ein Beispiel wäre dafür auch die Initiative zum Lieferkettengesetz. Das sind diese einzelnen Parameter, die Yang entwickelt hat, die aber auch noch einer detaillierteren Ausarbeitung bedürfen. Aber es ist so ein erster Schritt in eine Verantwortungskonzeption, welches eben über die nationalen Rechtsräume hinausreicht und die versucht, die andauernden strukturellen, globalen, sozialen, ökologischen Verbindungen von Individuen und Institutionen zu berücksichtigen.
Vielen Dank, dass Sie da schon mal diese wirklich komplexen Ansätze für mich sehr schön nachvollziehbar dargestellt haben. Was finden Sie denn jetzt besonders überzeugend an diesem Ansatz von Yang?
Ich persönlich finde besonders überzeugend an Yangs Konzept der strukturellen Ungerechtigkeit, dass sie den Finger in die Wunde legt, indem sie darauf verweist, dass die Annahmen, also diese vorhandenen Regeln und Normen hinterfragt werden müssen, die aktuell den Normalzustand abbilden, weil sie eben im Gesamtergebnis zu einem Zustand struktureller Ungerechtigkeit führen. Und dazu gehören meiner Ansicht nach eben auch, vor allem im ersten Schritt, dass die Annahmen, die unserem globalen Wirtschaftssystem zugrunde gelegt werden, diese normativen Annahmen zu Zielen des Wirtschaftens und zum Menschenbild, wie das Modell des Homo economicus oder das Ziel der Profitmaximierung um jeden Preis, dass wir uns das noch stärker kritisch anschauen müssen und diskutieren müssen. Und in der Wirtschaftsethik und der Wirtschaftsphilosophie wird das bereits seit vielen Jahren gemacht und da auch ein wichtiger Beitrag geleistet. Aber auch in der ökonomischen Praxis und Theorie zeigt sich eben zunehmend, dass andere Grundannahmen, wie zum Beispiel die Orientierung an dem Ziel des Gemeinwohls oder ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, stärker diskutiert werden und aber auch schon stärker in Wirtschaftspraktiken zum Ausdruck kommen, wie zum Beispiel Unternehmen, Organisationen, die sich an alternativen Wirtschaftskonzepten wie der Donut-Ökonomie, der Gemeinwohlökonomie, der solidarischen Ökonomie oder der Purpose-Ökonomie orientieren. Um nur einige zu nennen, da könnte man noch viele mehr hinzufügen. Und auch in dieser Diskussion um die Warenpreise kann man mit Youngs Ansatz da ein wichtiges Argument liefern, eben die sozialen und ökologischen Kosten nicht länger zu externalisieren, also auszulagern an die anderen, sondern als Unternehmen selbst auch daran mitzuwirken, dass Gewinnerzielung und eben nicht Gewinnmaximierung so gestaltet wird, dass dies nicht zulasten von Menschen wie den Arbeiterinnen in den Textilfabriken oder unseren planetaren Grenzen geht.
Vielleicht in diesem Kontext ein kleiner Ausblick auch für unsere Hörerinnen und Hörer auf unsere nächste Folge, in der wir uns mit dem Thema globale Gerechtigkeit befassen wollen. Und daher vielleicht an Sie, Sie haben ja jetzt schon viele Beispiele genannt, die eben auch in diesen großen Kontext der globalen Gerechtigkeit fallen. Könnten Sie uns vielleicht gewissermaßen als Vorschau auf die nächste Folge erklären, wie jetzt zum Beispiel spezifisch Youngs Ansatz dabei helfen kann, global gerechte Lösungen zu finden?
Ja, also Young selbst sagt, dass sie glaubt, dass sich das Modell von Verantwortung aus sozialer Verbundenheit auf jeden lokalen wie globalen Fall struktureller Ungerechtigkeit anwenden lässt. Dass es also da eine hohe Transfermöglichkeit gibt und durch ihren Fokus eben genau auf das Miteinander, nicht das Gegeneinander in Form dieser kollektiven Fähigkeit, hat sie meiner Ansicht nach sowohl für den wissenschaftlichen Diskurs innerhalb der politischen Philosophie, aber eben auch gerade darüber hinaus ein sehr innovatives Verantwortungskonzept entwickelt, auf Basis dessen jeder Akteur im globalen Wirtschaftssystem letztlich sich selbst fragen kann, welche Macht, welches Privileg, welches Interesse habe ich in Bezug auf die Umgestaltung von Strukturen und wo kann ich mich mit anderen politisch dafür engagieren, dieses dann auch wirksam einzubringen. Und das europäische Lieferkettengesetz greift beispielsweise den Gedanken der Zukunftsgerichtetheiten, auch dieser gemeinsamen Übernahme von Verantwortung für die Umgestaltung von Wirtschaftsstrukturen auf. Und auch wenn es für eine umfassende Lösung natürlich eine Weiterentwicklung hin zu globalen Standards bedarf, ist das auf alle Fälle ein ganz wichtiger Anfang, wo erstmals auch dieser Gedanke der gemeinsam geteilten Verantwortung, die Zukunft gerichtet ist, auf eine Veränderung der Strukturen sichtbar wird.
Frau Meißner, vielen, vielen Dank für diesen sehr umfassenden, tiefgehenden und trotzdem so schön knappen und konzisen Beitrag. Ich glaube, wir haben hier viel gelernt und ich denke auch, unsere Hörerinnen und Hörer können viel mitnehmen und wenn sie dann interessiert sind, auch noch weiter lesen. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Wir werden wieder ein paar von den Tipps eben in unsere Shownotes übernehmen, sodass man direkt sehen kann, wo man noch was nachlesen kann zu Young und ihren Ideen. Und ich freue mich ganz besonders, dass das heute geklappt hat und dass wir damit einen Blick auf eine spezifische Denkerin in diesem Bereich der Gerechtigkeitstheorien bekommen konnten.
Ja, von meiner Seite hat es mich sehr gefreut, mit Ihnen über die Theorien von Iris Marion Young zu sprechen. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema. Und ich freue mich natürlich, wenn viele das als Anlass nehmen, daran weiterzudenken.
Herr Emmel, auch an Sie ganz herzlichen Dank.
Ja, auch ich bedanke mich für das interessante Gespräch.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.